Dürfen sich Christen freuen?
Ja.
Müssen Christen sich freuen?
Ja.
Müssen sich Christen an geistlichen Sachen erfreuen?
Ja.
Müssen sich Christen an ungeistlichen Sachen erfreuen?
Ja.
So, essen, trinken?
Ja.
Das Buch Prediger stellt uns aber die Frage ein bisschen intensiver. Kann man sich am Leben erfreuen, wenn das Leben so kurz ist und man bald tot ist? Kann man sich am Leben erfreuen, wenn die Kinder in Afrika hungern? Kann man sich am Leben erfreuen, wenn man gerade auf der Arbeit richtig ungerecht behandelt wurde? Kann man sich am Leben erfreuen, wenn richtig schlimme Gesetze veröffentlicht werden, die dein Leben nur noch schwerer machen? Kann man sich am Leben erfreuen, wenn die Jugendzeit langsam dem Ende zukommt und man die Gebrechen spürt? Kann man sich am Leben erfreuen? Und heute möchten wir in das Buch Prediger einsteigen. Ich hatte zuerst gedacht, dass wir das ganze Buch in einem Schwung zusammen durchnehmen, aber das erschien mir nicht möglich. So wollen wir heute den ersten Teil vom Buch Prediger uns zusammen studieren. Das ist Prediger Kapitel 1 bis 5. Wir werden nicht den ganzen Text lesen, sondern wir werden einzelne Abschnitte uns anschauen, um einfach zu verstehen, was Salomo uns mit diesem Buch zu sagen hat. Und der Titel der Predigt ist Zwei Perspektiven für wahre Lebensfreude. Irgendwann kommen die nächsten zwei Perspektiven, aber heute wollen wir die ersten beiden Perspektiven für wahre Lebensfreude uns anschauen aus dem Buch Prediger. Und das Buch Prediger, man könnte sagen, es ist ein merkwürdiges Buch. Es ist ein merkwürdiges Buch. In zweierlei Hinsicht. Erstens, es ist teilweise seltsam. Es gibt Sachen, wo man denkt, wieso, warum? Ist das wirklich wahr so? Und andererseits ist es auch merkwürdig, in dem positiven Sinn des Wortes, man sollte es sich merken. Es ist ein Buch, das würdig ist, sich... Ah, danke. Es ist ein Buch, das würdig ist, sich gemerkt zu werden. Und bevor wir in das Buch hineinsteigen, will ich drei merkwürdige Sachen aus dem Buch uns anschauen. Erstmal uns den merkwürdigen Autor. Zweitens die merkwürdigen Aussagen. Und drittens wollen wir über die merkwürdigen Auslegungen davon uns ein paar Gedanken machen. Wer ist der Autor von dem Buch? Wisst ihr das? Wer hat das Buch Prediger geschrieben? Ja, genau. Prediger 1, Vers 1 steht: Die Worte des Predigers, er nennt sich selbst Prediger, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Aber da steht doch gar nicht Salomo. Wer hat das Buch also geschrieben? Und wer war der Sohn Davids? Es gab viele Söhne Davids. Warum ist es Salomo? Genau, es gab nur einen einzigen, der auch König in Jerusalem war. Alle anderen waren verteilt. Er ist der König in Jerusalem, der Sohn Davids. Also, wir dürfen davon sicher sein, dass es Salomo geschrieben hat. Das haben auch die Kirchengeschichte uns immer wieder bestätigt, dass das Buch von Salomo geschrieben ist. Auch wenn er sich hier selbst nicht nennt, weil er einen Fokus auf den Inhalt hier legen will. Und Salomo war tatsächlich ein merkwürdiger Autor. Warum? Zum Ende seines Lebens sah es bei ihm gar nicht so gut aus. In 1. Könige 11, Vers 4 lesen wir: Und es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, so dass sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Salomo zum Ende seines Lebens hat viele falsche Entscheidungen getroffen. Und eine davon war, dass er durch seine vielen Frauen sich dem Götzendienst hinzugewendet hat. Und da stellt sich die Frage, wie kann ein Mann wie Salomo jetzt noch Bücher schreiben über Gott und was es im Leben das Richtige ist? Sollten wir nicht seine Bücher lieber aus der Bibel streichen, weil er zum Ende seines Lebens nicht mehr Gott nachgefolgt hat? Das ist eine gute Frage. Wir wissen nicht genau, wie das Leben von Salomo geendet hat. Und in 1. Könige selbst heißt es, was aber mehr von Salomo zu sagen ist und alles, was er getan hat und seine Weisheit, Steht das nicht geschrieben im Buch der Geschichte Salomos? Und dieses Buch haben wir heute tatsächlich nicht mehr. Wir wissen nicht genau, welche Sachen er alle noch zu seinem Lebensende getan hat. Aber wir dürfen sehr gut davon ausgehen, dass das Buch Prediger am Ende seines Lebens geschrieben wurde, wo er Buße tut über seinen Lebenswandel. Wo er zurückschaut und sagt, was ich gemacht habe, war falsch. Ich hätte mich dem Herrn und Gott ganz hingeben sollen. Und er hat sozusagen eine Kurskorrektur am Ende seines Lebens hingelegt. Und das ist, was wir im Buch Prediger lesen. Auch wenn wir es nicht beschrieben haben in der Geschichte in 1. Könige, wie es in seinem Leben passiert ist, so lesen wir das im Buch Prediger. So können wir ausgehen, dass das Buch Prediger eine gute Botschaft hat von einem guten Autor. Und Gott hat es so gewollt, dass wir das Buch Prediger haben. Die zweite merkwürdige Sache im Buch Prediger ist, dass es ein paar merkwürdige Aussagen gibt. Und das Ziel davon ist es, dass der Prediger uns herausfordert. Er will, dass wir aus unserem Halbschlaf wachgerüttelt werden. Weil es ist sehr gut möglich, das Leben zu leben und sich keine Gedanken zu machen über das Leben. Die meisten Menschen heute wollen sich keine Gedanken machen über den Tod. Wenn das Thema Tod angesprochen ist, wollen sie das schnellstmöglich das Thema wechseln. Aber der Prediger, der ist ziemlich streng. Und er will uns herausfordern, er will uns zum Nachdenken anregen. Und deswegen gibt es ganze Abschnitte, wo man denkt, warte, was willst du denn eigentlich uns sagen? Aber die sind sehr gut da drin. Zum Beispiel eine Stelle, die man lesen könnte und sagen würde, ist das wirklich in der Bibel? Ist Prediger 3, Vers 19. Dort heißt es, denn das Geschick der Menschenkinder und das Geschick des Vieh ist ein und dasselbe. Die einen sterben so gut wie die anderen. Und alle haben denselben Odem. Und der Mensch hat dem Vieh nichts voraus, denn es ist alles nichtig. Und dann könnte man sagen, nee, warte, das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht, dass die Menschen wie das Vieh sterben und dass alles nichtig ist. Aber was wir tun müssen, ist Prediger in seinem ganzen Kontext zu lesen. Und was der Prediger uns macht, ist darüber nachzudenken, was passiert eigentlich mit uns? Wer kann denn besser sterben? Kann ein Tier besser sterben oder ein Mensch besser sterben? Tiere sterben genauso gut wie Menschen. Wenn Christus nicht wiederkommt, werden wir alle in einem Grab liegen. Und wir werden genauso verwesen wie ein Vogel, der vom Himmel gefallen ist. Da ist kein Unterschied. Und der Prediger will uns das vor Augen führen, damit wir endlich anfangen nachzudenken. Man kann vielleicht vom Tod hören, aber nicht über den Tod nachdenken. Und was der Prediger macht, ist, dass er uns darüber zwingt, darüber nachzudenken. Und der Prediger glaubte sehr wohl an ein Leben nach dem Tod. Andere Stellen zeigen es, dass er sich dessen bewusst war, dass wir vor einem Gericht kommen werden, wenn wir gestorben sind. Also er ist es nicht, der ein Leben nach dem Tod leugnet, sondern der uns herausfordern will, dass wir endlich anfangen, darüber nachzudenken, worum geht es denn eigentlich im Leben. Und er will uns auch die Antworten darauf geben. Und der Prediger will nicht, dass wir zu schnellen Lösungen kommen. Und bei manchen Stellen wollen wir das Schleifpapier rausholen und sie ein bisschen glatter machen, damit sie nicht so herausfordernd sind. Aber der Prediger will uns unkomfortabel machen. Dass wir auf dem Stuhl herumrutschen und fragen, was heißt denn eigentlich? Und erst dann zur Lösung kommen. Und ich meine, das ist eine der größten Herausforderungen, deswegen ist das Buch auch so notwendig, ist, dass wir heute nicht nachdenken. Wie lang sind die Videos auf TikTok und auf YouTube Shorts? Höchstens 30 Sekunden. Und das ist die Zeitspanne, die vielleicht unsere Gesellschaft am meisten beschreibt. 30 Sekunden ist das, was wir über eine Sache nachdenken können. Und dann haben wir keine Aufmerksamkeit mehr. Aber das Buch Prediger will, dass wir darüber nachdenken. Und zwar, dass wir die Welt sehen, wie sie ist. Wir leben nämlich nicht in einer 1. Mose 1 und 2 Welt, wo es keinen Tod gab, sondern eine 1. Mose 3 Welt, die vom Tod gekennzeichnet ist. Der Prediger ist realistisch. Er stellt fest, dass Gläubige genauso leiden wie Ungläubige. Und dass Gläubige genauso sterben wie Ungläubige. Und uns stellt sich die Frage, wie müssen wir uns dementsprechend verhalten? Einer der hilfreichsten Sachen beim Buch Prediger ist, die ich in meinen Monaten, die ich jetzt studiert habe, festgestellt habe, ist das Buch Prediger von vorne bis hinten zu lesen. Nicht nur einzelne Verse, sondern von vorne bis hinten einmal durchzulesen. Das werden wir hier im Gottesdienst nicht schaffen, aber das wäre eine Hausaufgabe für euch, die ihr mitnehmen könntet. Und ich würde ein paar Punkte überspringen, sodass wir zu einem wichtigen Punkt, nämlich der Nichtigkeit, kommen. Das Wort Nichtigkeit kommt in dem Buch sehr häufig vor und ist das vielleicht das Wort, das für uns am meisten hängen geblieben ist. Und im Deutschen verwenden wir so meistens zwei Worte, je nachdem welche Übersetzung, entweder nichtig oder eitel. Und wenn man so nach dem deutschen Wörterbuch gehen würde, würde das so viel bedeuten wie, das ist bedeutungslos, es ist vergeblich, leer, inhaltslos, dass es sinnlos ist. Aber das ist nicht die ursprüngliche Bedeutung von dem Wort. Das ist eine Bedeutung, die wir dem Wort heute mehr und mehr gegeben haben. Das Wort, das wir in der Bibel lesen, bedeutet so viel wie ein Hauch, ein Dunst, ein Rauch. Was der Prediger uns sagen will, ist nicht, dass das Leben sinnlos ist, sondern dass das Leben kurz ist. Der Prediger ist nicht ein Philosophiestudent, der festgestellt hat, dass das Leben sinnlos ist, sondern das Leben beobachtet hat und festgestellt hat, das Leben ist kurz. Und wir als Familie dürfen das in letzter Zeit immer wieder darüber nachdenken. Das Leben von Melissa war nichtig. Es war nicht sinnlos. Es war kurz. Es war wie ein Hauch, wie ein Wind. Und ich erinnere mich an eine Predigt von John Street. Wir saßen mit den Jugendlichen im Kreis bei Andresen zu Hause. Und er hat mit uns über das Buch Prediger geredet. Und eine Aussage ist mir hängen geblieben. Er ist Amerikaner und hat nachgefragt nach dem deutschen Wort für Soap Bubbles. Nämlich, und wir haben ihm beigebracht, Seifenblasen. Und hat er versucht, mit seinem englischen Akzent Seifenblasen auszusprechen und uns nahezubringen, dass das Leben wie eine Seifenblase ist. Und das ist mir so hängen geblieben und es hat mich durchgetragen, auch beim Lesen vom Buch Prediger. Das Wort Nichtigkeit, wenn wir das Wort Nichtigkeit lesen, sollten wir an Seifenblasen denken. Seifenblasen sind schön, aber Seifenblasen sind flüchtig. Und wechselt sie. Und so ist unser Leben. Unser Leben ist wie eine Seifenblase hier auf der Erde. Und das ist, was der Prediger uns vor Augen führen will. Das Leben ist hier kurz. Deswegen ist die Frage, warum und wieso und wie können wir uns überhaupt erfreuen? Und Jakobus verwendet dasselbe Bild, wo in Jakobus 4, Vers 14 spricht und er sagt, und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach verschwindet er. Und das Wort Dunst ist eine mögliche Übersetzung in manchen Übersetzungen vom Alten Testament für das Wort Nichtigkeit. Und ich denke, der Jakobus hat an das Buch Prediger gedacht, als er diese Worte geschrieben hat. Unser Leben ist ein Dunst. Unser Leben ist nicht sinnlos, aber es ist nur eine kurze Zeit sichtbar und dann verschwindet er. Und es gibt eine kleine Gefahr, wenn wir an das Buch Prediger rangehen. Nämlich, dass wir das Geistliche überbetonen. Dass wir sagen, nur das Geistliche ist es, was im Leben überhaupt zählt. Eigentlich sollte unser Leben nur aus Bibellesen, Beten und Evangelisieren bestehen. Alles andere, das vergeht doch, deswegen hat es keinen Wert. Und diese falsche Vorstellung hat leider die frühe Gemeinde sehr geplagt. Das ist, woher wir das ganze Mönchstum haben. Warum Männer und Frauen sich dem realen Leben entzogen haben und in die Berge gegangen sind und mit niemand geredet haben und sich nur auf die geistlichen Dinge fokussiert haben, was nicht eine richtige Einstellung ist. Und diese Gefahr haben wir tatsächlich auch heute im gewissen Sinne, wenn wir über das Buch Prediger denken. Und ich fand einen Vergleich mal sehr hilfreich. Das Buch Prediger ist der Philipperbrief des Alten Testaments. Das Buch Prediger ist der Philipperbrief des Alten Testaments. Der Philipperbrief spricht ganz viel von Freude. Und der Philipperbrief spricht von Freude im gemeinsamen Dienst am Evangelium. Aber der Prediger spricht auch viel von Freude. Nämlich in einem Leben, das so kurz und voller Herausforderung ist. Und wenn wir das Buch Prediger uns anschauen, gibt es 7-mal einen Aufruf zur Freude. Es ist nicht alles nur Nichtigkeit im Buch des Predigers, sondern er ruft uns immer und immer wieder auf, dass wir uns freuen sollen, das Leben genießen sollen. Und nicht nur die geistlichen Aspekte des Lebens, sondern tatsächlich auch das Essen und das Zusammentrinken und das zusammen Kleidung anziehen und sich an der Frau seiner Jugend zu erfreuen. Das sind alle Aspekte, wozu uns der Prediger aufruft. So Eine kleine Einleitung in das Buch Prediger und dann wollen wir uns jetzt gleich die ersten beiden Kapitel anschauen. Die ersten beiden Kapitel vom Buch Prediger. Dort werden wir sehen, dass wir alle Gaben Gottes annehmen sollen, anstatt Selbstverwirklichung anstreben. Und ich würde mit einer Illustration anfangen. Stell dir vor, du bist frisch verheiratet und ihr fliegt in die Flitterwochen. Ups, da ist irgendwas hier schiefgelaufen. Ihr fliegt in die Flitterwochen. Und alles, was du machen würdest, ist, dich am Buffet zu erfreuen. Ihr habt All-Inclusive und du bist die ganze Zeit begeistert, was für Fleisch es dort gibt und was für Getränke und wie schön der Ausblick ist und würdest deiner Frau keines einzigen Blickes würdigen. Was würde deine Frau dazu sagen? Du bist die ganze Zeit nur begeistert von diesem Fleisch und redest nur und schaust es an, du fängst an sogar mit dem Fleisch zu reden. Ihr lacht. Aber was machen wir eigentlich in unserem Leben? Gott ist es, der uns gemacht hat, dass wir auf ihn ausgerichtet sind. Und er hat uns alles geschenkt. Wir haben ein reiches Buffet, an dem wir uns bedienen können. Wir leben im All-Inclusive Hotel. Also die Erde ist ziemlich mit All-Inclusive, alles, was man braucht. Und wir fangen an, die ganze Zeit uns nur auf die Dinge des Lebens zu fokussieren. Die Männer reden mit ihrem Auto und verbringen so viele wertvolle Sekunden ihres Lebens, das Glanz zu polieren. Die anderen haben eine Bildschirmzeit von 12 Stunden, die sie auf Instagram und TikTok verbringen. Die anderen sind in ihre Arbeit verliebt. Die anderen in ihr Haus, in ihr Garten. Die anderen in ihr Geld. Die anderen in ihr Beruf. Und es ist dasselbe wie ein Mann auf dem Flitterwochen, der seine Frau ignoriert. Ist das Buffet schlecht? Im Hotel? Nein, es gehörte zu den Flitterwochen, dass man zusammen die Zeit genießen kann, den Pool genießen kann und die Aussicht genießen kann. Aber das ist nicht, worum es im Leben geht. Und das ist, was uns Prediger in den ersten beiden Kapiteln zeigen will. Er will uns anzeigen, ja, Gott schenkt uns gute Gaben, aber es geht nicht darum, dass wir anfangen, mit dem Fleisch zu reden und uns daran zu erfreuen an dem Buffet, sondern dass wir diese Sachen aus der Hand Gottes annehmen. Weil wenn wir anfangen, die Sachen anzubeten, dann verpassen wir den Sinn des Lebens. Diese Dinge sind nicht falsch in sich selbst, sondern wir müssen sie aus Gottes Hand annehmen. Und schaut mal, Prediger 1, Vers 13, 14, das ist mitten in unserem Abschnitt, und da sagt er: Ich richtete mein Herz darauf, mit Weisheit alles zu erforschen und zu ergründen, was unter dem Himmel getan wird. Das ist ein mühseliges Geschäft, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich ihm plagen sollen. Ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter der Sonne, und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Wir sehen, dass der Prediger hier anfängt zu beobachten. Er richtete mein Herz darauf, alles zu erforschen und zu ergründen, was unter dem Himmel getan wird. Vers 14 sagte: Ich beobachtete alle Werke, die getan werden. Das ist ein guter Wissenschaftler, der erstmal mit den Beobachtungen anfängt und schaut, was macht das Leben eines Menschen aus? Und dann sagt er, das ist ein mühseliges Geschäft, das Gott den Menschen gegeben hat, mit dem sie sich plagen sollen. Siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Wie kommt er zu diesem Schluss? Wie kommt er, nachdem er die Welt beobachtet hat, gesagt, dass es ein mühseliges Geschäft ist und alles nichtig ist? Ein paar Verse davor sagt er, die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie eilt an ihren Ort, wo sie wieder aufgehen soll. Die erste Sache, die er beobachtet hat, ist, dass wir eine Regelmäßigkeit haben, aus der wir nicht rausbrechen können. Wenn ihr heute das Geschirr gewaschen habt, wann muss es wieder gewaschen werden? Wahrscheinlich morgen. Das Zimmer, das aufgeräumt wird, wie schnell ist es wieder schmutzig? Wieder schmutzig, wie kommt denn das eigentlich? Und ich habe auch, ich weiß nicht, ob ihr diese Frage den Eltern gestellt habt. Papa, warum soll ich, Mama, warum soll ich das Zimmer aufräumen? Es wird doch sowieso wieder schmutzig. Ich weiß nicht, was sie geantwortet hat, aber es ist eine ziemlich dumme Frage eigentlich. Aber andererseits ist das auch, was der Prediger beobachtet. Er sagt, es kommt immer und immer wieder. Das Leben ist eine Wiederholung von denselben und denselben und denselben und denselben Sachen. Jeden Tag geht die Sonne auf und geht sie wieder unter. Und genauso ist unser Leben. Es wiederholt sich und wiederholt sich. Man fragt sich, Was soll das eigentlich? Es ist so wie eine Sandburg zu bauen am Meer. Ich weiß nicht, ich hatte damals die Sandburgen gebaut, die größten und die schönsten Sandburgen. Und abends mussten wir natürlich wieder in unser Apartment gehen. Und dann kommt man morgens wieder zurück. Und was fängt man an? Dieselbe Sandburg wieder neu zu bauen. Warum? Die Wellen haben sie alles kaputt gemacht. Und so ist unser Leben. Wir bauen immer wieder Sandburgen und die gehen immer wieder kaputt. Da fragt man sich, warum eigentlich? Und eine andere Beobachtung ist vom Prediger, dass es nichts Neues gibt. Was einst gewesen ist, das wird wieder sein. Und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Da wird man sagen, doch, es gibt was Neues unter der Sonne. Mein neues iPhone, das ist neu, das hat Funktionalitäten, die es bisher noch nie gab. Und was machst du damit? Dir Sachen anschauen, konnte man vorher auch. Telefonieren, konnte man vorher auch. Es gibt nichts Neues. Natürlich sind die Sachen alle ein bisschen anders. Aber letztendlich machen wir dieselben Sachen mit denselben Geräten. Von der Aussehen und so ist es vielleicht was Neues. Aber von dem Grundgedanken gibt es nichts Neues unter der Sonne. Und jetzt fragt man sich, wenn man das Leben sich anschaut und es sowieso dieser Kreislauf ist, der immer wieder sich alles dreht und es nichts Neues gibt, was macht man eigentlich dann im Leben? Dann könnte man sagen, na gut, wenn die Sandburg sowieso jeden Abend kaputt gemacht wird, dann werde ich einfach mich daran erfreuen, die Sandburg heute zu bauen. Ich werde einfach allen Spaß haben beim Sandburg bauen. Ich werde so viel Freude haben, wie nur möglich. Das wird mich glücklich machen. Der Salomo hat es auch versucht. Prediger 2, Vers 9 bis 10. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe. Und das war mein Teil von all meiner Mühe. Salomo schmeckte alle Köstlichkeiten des Lebens. Und am Ende seines Lebens sagte er, ich wurde größer als reicher und als alle anderen. Ich habe alles genossen. Meine Weisheit war auch bei mir. Er kostete sein Leben ganz aus. Was waren das für Sachen? Kapitel 1, Vers 16 bis 18 hat in Bildung investiert. Also Wissenschaft. Er wollte immer mehr verstehen und zu studieren. In Kapitel 2, Vers 1 bis 3 in Bespaßung. In Wein, in Unterhaltung, in Frauen. In Kapitel 2, Vers 4 bis 6 in Bauten. In große Bauprojekte, um sich selbst zu verwirklichen. Und Kapitel 2, Vers 7 bis 8 in Besitz. Er hat mehr Geld und Besitz gehabt als jemand sonst. Das ist wirklich, was man sich alles vorstellen kann. Bildung, Bespaßung, Bauten und Besitz. Er hat wirklich alles gehabt, was man sich vorstellen könnte. Und was ist seine Bewertung dessen? Als ich mich aber umsah nach allen meinen Werken, er guckt zurück, die meine Hände gemacht hatten, nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Als er darüber objektiv nachdenkt, sagt er, das war wie eine Seifenblase. Sie war da und die Freude war weg. Es ist so, als hätte er jetzt einen Sandkuchen gebraucht und versucht, ihn zu probieren. Schmecken Sandkuchen? Marmorkuchen vielleicht, aber Sandkuchen? Nein, Sandkuchen sind nicht zum Essen da. Und das ist, was Salomo sagt. Ich habe das alles versucht. Bildung, Bespaßung, Bauten und mein Besitz. Aber es hat mir nicht geschmeckt. Ist Bespaßung, Besitz, Bauten und Bildung etwas Sündiges? Ist es falsch, mehr lernen zu wollen und Bildung anzustreben? Nein. Ist es falsch, ein schönes Haus mit einem schönen Garten zu haben? Nein. Was meint also der Prediger hier, dass es nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes ist? Dass man diese Sachen nicht ohne Gott genießen kann. Wenn wir Gott aus der Gleichung streichen, dann sind Bildung und Besitz tatsächlich wertlos. Das ist wie in den Flitterwochen. Wenn wir aus den Flitterwochen den Ehepartner streichen, dann sind es keine Flitterwochen mehr. Und dann kannst du keine wahre Freude daran genießen. Natürlich gehört das Buffet da dazu. Aber du wirst dich vielleicht höchstens 15 Minuten daran begeistern können. Und glücklich wirst du nicht damit werden. Und ich muss immer wieder hier an Markus Persson denken. 2009 hat angefangen, ein Spiel namens Minecraft zu programmieren, das sehr bekannt wurde. 2014 verkaufte er es an Microsoft und hatte auf einmal ein Vermögen über 1 Milliarde. Und er konnte damit anstellen, was er wollte. In einer Nacht in Las Vegas konnte er über $100.000 verschleudern. Aber glücklich wurde er nicht damit. Und ein Zitat ist mir hängen geblieben von ihm. Er sagte: Ich hänge auf Ibiza, oder wie heißt das? Ibiza, mit meinen paar Freunden ab und feiere mit berühmten Leuten. Ich kann tun und lassen, was ich will, und ich habe mich noch nie so isoliert gefühlt. Er hat alles gehabt, aber konnte es nicht genießen. Warum? Weil er Gott aus der Gleichung gestrichen hat. Und der Prediger lässt es hierbei nicht stehen, sondern zeigt uns am Ende dieses Abschnittes von Kapitel 2, wie wir wahre Freude gewinnen können. Obwohl gleich Besitz und Bauten und Bespaßung uns nicht wirklich glücklich machen kann, gibt er uns trotzdem eine richtige Perspektive in Vers 24 bis 26. Ist es dann nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele Gutes genießen lasse in seiner Mühsal? Doch habe ich gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen und wer kann genießen ohne mich? Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Aber dem Sünder gibt er die Plage zu sammeln und zusammenzuscharen, um es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Das ist das Fazit von Salomo und einer der Stellen, wo er uns zur Freude aufruft im Predigerbuch. Und wir sehen hier, dass es etwas gibt, was für den Menschen besser ist. Es gibt, wenn wir die Sachen vergleichen, gibt es eine Sache, die besser ist und die schlechter ist. Das Leben ist nicht sinnlos. Es gibt Sachen, die besser sind. Und er sagt, ist es nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele Gutes genießen lasse in seiner Mühsal? Und dann sehen wir, dass das Ganze, wie das funktionieren kann, ist es, wenn es von der Gotteshand abhängig ist. Doch ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen und wer kann genießen ohne mich? Man kann schöne Sachen im Leben haben, aber das Genießen hängt davon ab, wenn wir es aus Gottes Hand nehmen. Man kann reich sein und angeekelt werden vom Kaviar und vom Hummer. Man kann arm sein und sich über einen Teller Reis wirklich freuen. Der Unterschied ist es, ob wir es aus der Hand Gottes nehmen. Reichtum bringt keine Freude automatisch. Besitz bringt keine Freude automatisch. Bespaßung ist keine automatische Freude. Vielleicht für einen kurzen Moment, aber keine bleibende Freude. Das Leben zu genießen, ich mag diese Formulierung, seine Seele Gutes genießen lassen in seiner Mühsal, ist abhängig von Gott. Schaut mal, Vers 26. Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Wenn du mit Gott wandelst, das heißt der Mensch, der vor ihm wohlgefällig ist, wenn du ein Leben mit Gott führst, dann gibt er dir Sachen. Weisheit, Erkenntnis und Freude. Und das sind gerade die Sachen, die Salomo in Kapitel 1 und 2 gesucht hat, aus seiner eigenen Kraft. Er wollte weiser und werden und das ganze, die ganze Erde verstehen. Er wollte wahre, bleibende Freude haben. Aber diese finden wir nur, wenn wir Gott wohlgefällig wandeln. Dann gibt er uns Weisheit und Erkenntnis und Freude. Aber dem Sünder gibt er die Plage zu sammeln und zusammenzuscharren. Gott gibt eine Plage, die bedeutet sammeln. Was bedeutet Geld zu sammeln? Wie sieht das praktisch dann aus, wenn man viel Geld gesammelt hat? Einen großen Kontostand. Und viele Aktien, die man angelegt hat. Aber wie beschreibt Gott es? Es ist eine Plage. Dieser Reichtum, der Gott manchen Sündern gibt, ist eine Plage für sie. Warum? Um es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Jeder stirbt. Und was passiert mit dem Reichtum? Gott verwaltet das ganze Geld auf der Erde. Auch das ist ein Nichtig und ein Haschen nach Wind. Was lernen wir daraus? Gute Gaben sind schlechte Götzen. Es gibt viele gute Gaben in dieser Welt. Aber gute Gaben werden zu schlechten Götzen, wenn wir sie anfangen anzubeten. Gute Gaben sind da, um genossen zu werden aus der Hand Gottes. Und nicht, dass wir unser Glück und Erfüllung in ihnen suchen. Wenn wir unsere guten Gaben, Sachen, die an sich gut sind, zu Götzen machen, dann werden sie zu schlechten Götzen. Das ist, was auch Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 19 und 21. Ihr sollt nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Problem in dieser Welt ist nicht das Geld. Das Problem ist, was wir davon erwarten. Wenn wir Geld in der Hoffnung sammeln, dass es uns glücklich macht, dann ist unser Herz bei unserem Geld. Und es wird genauso kalt werden wie das Gold, wo das es ist. Arbeiten ist gut. Aber wenn wir unser Glück darin suchen, dann wird es zur Sklaverei. Essen ist gut. Aber wenn wir unser Glück darin suchen, dann wird es zur Völlerei. Bildung ist gut. Aber wenn wir unser Glück darin suchen, dann wird es zur Besserwisserei. Gute Gaben sind schlechte Götzen. Ich will euch zwei Anwendungen mitgeben. Eine Anwendung für alle. Achte auf deine Gebete. Achte auf deine Gebeten und sei dir bewusst, dass gute Gaben ohne Gott zu Götzen werden können. Was meine ich damit? Ja, bete auf der einen Seite für deine Gesundheit, für die Klausuren, für deine Wünsche und was deine Seele begehrt. Es ist nicht verkehrt und es ist nicht falsch, für die Prüfung zu beten, die morgen ansteht, auch wenn es eine ungeistliche Sache ist. Aber bete vor allem für ein gläubiges und ein gehorsames Herz. Weil dieser Erfolg, den du oft in der Prüfung haben kannst, kann zu deinem Verhängnis werden. Das, was du dir so unbedingt erbetet hast, vielleicht eine bessere Arbeitsstelle, die kann zu deinem Verhängnis werden in deinem geistlichen Leben. Weil gute Gaben sind schlechte Götzen. Und so müssen wir in unseren Gebeten ganz vorsichtig beten. Nämlich, wir dürfen Gott um die Sachen bitten. Aber wir müssen auch immer uns wieder daran erinnern, dass wir Gott nicht aus der Gleichung streichen. Weil sonst wären diese guten Gaben zu einem Fluch für uns, zu einer Plage, der sie hat. Und die zweite Anwendung, die will ich besonders den Eltern und den Großeltern mitgeben, ist, lehre Gottesfurcht, nicht Götzendienst. Was meine ich damit? Ich will euch ermutigen, das Buch Prediger besonders zu lesen. Das Buch Prediger in einem gewissen Sinne ist vor allem für junge Menschen. Aber ihr habt die Verantwortung, den jungen Menschen das vorzuleben und ihnen beizubringen. Was bringst du deinen Kindern und deinen Enkelkindern bei? Ist die Lektion deines Lebens Hauptsache, du hast ein gutes Abi? Oder Hauptsache ein gutes Studium? Hauptsache eine gute Arbeit mit einem guten Gehalt? Wenn das die Lektion deines Lebens ist für deine Kinder, Hauptsache sie haben Erfolg, dann lehrst du sie das Unglück. Du leitest sie auf den falschen Weg. Ja, es ist eine Gabe Gottes zu genießen, wenn man eine gute Arbeitsstelle hat, wo man vernünftige Sachen machen kann. Aber das Wichtigste im Leben ist, dass sie Gott kennen und ihn fürchten. Lehre ihnen den richtigen Stellenwert von Bildung, von Besitz, von Bauten und auch wie wir mit Bespaßung umgehen. Das ist, was das Buch Prediger macht. Wie ordnen wir die Sachen ein? Und uns auch so deutlich davor warnt, dass gute Gaben zu schlechten Götzen werden. Da sind Kapitel 1 und 2 besonders wichtig und wir sollten sie verinnerlichen, dass wir es mit unseren Worten und mit unserem Leben denen weitergeben, die von uns abhängen, die von uns erwarten, dass wir ihnen das Leben beibringen. Kommen wir zum zweiten Punkt, Kapitel 3 bis 5. In Kapitel 3 bis 5 vom Prediger, wenn wir sehen, dass wir auf Gottes Timing vertrauen sollen, anstatt versuchen, selbst alles zu dirigieren. Eine Frage an dich. Welche Sicht hast du vom Leben? Ist das Leben mehr wie Schach oder wie Tetris? Beim Schach hängt ja davon alles ab, wie weit du vordenken kannst. Wie gut du die Züge deines Gegners bedenken kannst, was er machen wird. Ich habe gehört, dass in manchen Zügen die Profis bis zu 20 Züge vorausdenken müssen. Nicht immer, aber manchmal. Tetris, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses alte Spiel, wo die Blöcke runterfallen, man sie einordnen muss und sie umdrehen kann. Und wenn man eine Linie hat, dann macht das Puff. Bei Tetris ist es ganz anders. Bei Tetris, da fallen die Steine einfach von oben. Du kannst nicht vorher sagen, was kommt, außer sozusagen der nächste Stein. Und deine Aufgabe ist es nicht, unglaublich weit vorauszuplanen, sondern mit dem zurechtzukommen, was dir von oben runterfällt. Und jetzt die Frage, wie denkst du, dass dein Leben ist? Ich vermute, dass wir zu oft denken, dass das Leben ein Schachspiel ist. Dass wir vorhersagen können, was kommen wird. Und wenn wir gut darin sind, vorherzusagen, was kommt, dann werden wir gewinnen. Aber das stimmt nicht. Unser Leben ist voller unerwarteten Sachen. Sachen, die wir einfach nicht planen können. Schöne Überraschungen und auch schlechte Überraschungen. Und wie leben wir jetzt angesichts dieser Tatsache, dass das Leben voller Überraschungen ist? Zufälle, wie es zu sein scheint. Indem wir verstehen, dass es keine Zufälle gibt, sondern dass Gott diese Zeiten unter Kontrolle hat. Und das ist, womit der Prediger in Kapitel 3 anfängt. Und das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Aber ich denke, wir lesen es so häufig falsch, weil wir eine Sache vergessen. Lass uns diesen Abschnitt lesen. Prediger 3, Vers 1 bis 9. Alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Wir haben in diesem schönen Gedicht 14 Paare von unterschiedlichen Zeiten, von gegensätzlichen Zeiten. 14 ist 2 mal 7. Es ist gefühlt das Bild vom ganzen Leben. Eine Perspektive über alle möglichen Zeiten im Leben. Die schönen Momente und die schlechten Momente. Die Höhen und die Tiefen. Und manchmal würden wir uns wünschen, dass wir die Hälfte von denen rausstreichen können. Oder? Krieg könnte man gerne rausstreichen. Aber was wir nicht verstehen ist, dass nur das ganze Leben ergibt. Wenn wir die Hälfte rausstreichen würden, hätten wir nur das halbe Leben. Schaut mal in Vers 4. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Wir müssen verstehen, dass die Momente des Tanzens eine Vorbereitung auf Momente des Klagens sind. Wenn wir mit einer Person tanzen, bereiten wir uns auf den Moment vor, wo wir über diese Person klagen werden, weil sie nicht mehr da ist. Ohne Tanzen gäbe es kein Klagen. So ist unser Leben. Kennenlernen ist die beste Vorbereitung auf Vermissen. Ohne Kennenlernen gibt es kein Vermissen. Zusammen lachen und zusammen weinen geht Hand in Hand. Das sind die Momente in unserem Leben, die wir nicht vorherbestimmen können. Wir müssen nicht verstehen, wir haben diese Zeiten nicht in unserer Hand. Verse 1 bis 8 sind keine Speisekarte, die du dir auf den Tisch legst und überlegst. So, ich wünsche mir heute 3 Stunden Lachen, nächste Woche 20 Minuten Wein. Nächstes Jahr, das nächste Jahr bauen und dann erst die Steine schleudern. Nein, so funktionieren die Verse nicht. Wer bestimmt, wann die Zeiten sind? Nicht wir. Natürlich wünschen wir uns manchmal und versuchen, Sachen in die Wege zu leiten. Aber der Punkt von diesem Gedicht ist, dass Gott diese Zeiten bestimmt hat. Gott ist es, der all diese Momente in seiner Hand hält. Er bestimmt die Zeiten und legt sie fest. Es gibt keinen Zufall. Es gibt kein Karma. Und Daumen drücken bringt nichts. Alles hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Und wir bestimmen nicht, wann was dran ist. Es kommt auf uns. Und jetzt ist die Frage, wie leben wir angesichts dessen? Wie leben wir angesichts dessen, dass wir das Leben nicht bestimmen können? Das Hallo macht uns nicht einfach. Er gibt nicht sofort die Lösung, sondern er drückt noch tiefer rein. In Vers 11. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis Ende ergründen kann. Das Problem bei dem Ganzen noch ist, dass wir es nicht bestimmen können, ist, dass wir es gar nicht wissen können, warum und wieso Gott das macht. Gott schenkt schöne Momente in unserem Leben und Gott schenkt schwere Momente. Und oftmals wollen wir von Gott die Antwort haben, ja Gott, warum hast du das jetzt eigentlich so gemacht? Warum habe ich jetzt das Leid vor mir? Und wann hört es denn endlich auf? Das ist, was wir wissen wollen. Aber Gott sagt, wir können es nicht von Anfang bis zum Ende ergründen. Wir können bei gewissen Sachen die Hand Gottes sehen und versuchen zu interpretieren, warum Gott das und jenes zulässt. Aber wir können es nicht bis zum Anfang, vom Anfang bis zum Ende ergründen. Warum? Weil Gott das uns nicht wissen lässt. Er gibt uns nicht die Lösung fürs Leben, den Lösungsschlüssel. Wir wissen nicht, warum Gott welche Zeiten in unserem Leben zulässt. Es ist ein Geheimnis. Und das ist das Schlimmste, oder? Wenn du weißt, dass jemand ein Geheimnis hat und es dir verraten könnte, aber es dir nicht verrätst. Kennt ihr diese Momente, wo jemand anfängt, was zu reden und sagt, ach nee, warte, ich darf das nicht sagen. Und du willst ihn rausdrücken, das Geheimnis aus ihm. Und das ist bei uns auch so. Wir wollen wissen, warum Gott die Sachen so macht. Aber Gott hat gesagt, n-n. Warum? Warum macht es Gott, dass er uns nicht erzählt? Damit wir auf ihn vertrauen. Weil wir haben nicht alles in der Hand. Wir dirigieren nicht das Leben. Wir müssen auf Gott vertrauen, auf sein Timing vertrauen und zu wissen, dass er alles in der Hand hat. Zum Beispiel, ein Beispiel dafür, Vers 16 und 17. Und weiter sah ich unter der Sonne, an der Stätte des Gerichts, da herrschte Ungerechtigkeit. Ja, Ungerechtigkeit herrschte an der Stätte des Rechts. Ich meine, das ist eine sehr gute Beobachtung. Schaut mal um euch herum. Die Reichen werden reicher und die Armen werden armer. Unschuldige Christen kommen ins Gefängnis, während Mörder frei laufen. Kinder, Mutterleib darf man ermorden, Bäume darf man nicht fällen. Was für Ungerechtigkeit! Aber dann richtet Salomo seinen Blick auf Gott. Da sprach ich meinem Herzen, Gott wird den Gerechten wie den Gottlosen richten, denn er hat dort eine Zeit bestimmt für jedes Vorhaben und für jedes Werk. Salomo sagt nicht, dass er hier gleich die Lösung hat, wie die Gerechtigkeit auf der Erde wiederhergestellt wird, sondern blickt auf die Ewigkeit und sagt, Gott weiß, was er vorhat. Er hat eine Zeit bestimmt für jedes Vorhaben und jedes Werk. Wir müssen Gott vertrauen. Wir können nicht alle Probleme in diesem Leben lösen. Warum manchmal Lachen, manchmal Klagen ist, warum Ungerechtigkeit sind. Und Kapitel 4, und Kapitel 3 und 4 sind voll von Momenten, wo man sagt, das ist doch unfair, das sollte doch nicht so sein. Und wir müssen zum Fazit in Kapitel 5 kommen. Kapitel 5, Vers 17 bis 19. Siehe, was ich für gut und für schön ansehe, ist, dass einer esse und trinke und Gutes genieße bei all seiner Arbeit, womit er sich abmüht unter der Sonne, alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt, denn das ist sein Teil. Wenn wir uns anschauen, wie das Leben ist, unberechenbar, unfair, unvorhersehbar, sagt Salomo am Ende, siehe, was ich für gut und für schön ansehe. In einem Leben, das so durcheinander ist, gibt es etwas Gutes und etwas wirklich Schönes. Nämlich, dass einer esse und trinke und Gutes genieße bei all seiner Arbeit. Das sind die Momente, die Gott uns zwischendurch schenkt. Wir müssen nicht so sehr über das Leben verzweifeln, warum, wieso und wann. Wir dürfen essen und trinken und Gutes genießen. Schaut mal weiter. Womit er sich abmüht unter der Sonne alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt, denn das ist sein Teil. Was ist ein Teil? Etwas, was Gott uns zugeteilt hat. Stellt euch vor, ihr seid beim Geburtstag und der Kuchen wird zerteilt und er ist nicht groß und jeder kriegt sein Teil vom Kuchen. Was Gott sagt, dieses Stück, das ist deins. Genieß es. Wir müssen uns nicht darüber beschweren, warum der es ein Stück größer ist oder der ein Stück kleiner ist. Unser Teil in diesem Leben ist, dass wir unseren Teil genießen. Siehe, was ich für gut und schön ansehe, dass einer esse und trinke und Gutes genieße, denn das ist sein Teil. Und dann, Vers 18, und wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und es ihm gestattet, davon zu genießen und seinen Teil zu nehmen und sich zu freuen seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Manchen Menschen gibt Gott mehr Reichtum als anderen, manchen weniger. Aber wir dürfen das genießen. Wir dürfen das genießen, was Gott uns schenkt. Wir sind nicht heiliger, wenn wir immer nur 2 Wochen altes Brot essen. Wir dürfen die Sachen genießen, die Gott uns schenkt. Wir müssen nicht ständig alles ergründen wollen und eine Erklärung haben, warum Gott dies und jenes in unserem Leben zulässt. Wenn Gott dir etwas schenkt, dürfen wir das genießen. Natürlich müssen wir all die anderen Prinzipien aus der Schrift mitbeachten. Es geht nicht darum, dass wir egoistisch sind, alles Geld, was bei mir reinkommt, das genieße ich nur für mich. Nein, andere Stellen der Schrift reden über die Freude beim Geben. Und Prediger redet auch darüber in Kapitel 11, dass wir, wenn wir anderen investieren, wahre Freude haben. Darum rede ich jetzt gar nicht. Aber ich denke, manchmal können wir zu dem Punkt kommen, dass wir das Leben gar nicht genießen können und wollen, weil es so unvorsehbar ist, weil es nicht so läuft, wie wir uns gewünscht haben. Das ist das Schlimmste, dass man so frustriert ist über das Leben. Man hat sich's anders vorgestellt hat. Man denkt, man ist der Dirigent, der das Leben dirigiert und alle anderen spielen anders. Und warum funktioniert es nicht so, wie ich es will? Und dann ist man frustriert auf die Menschen, man ist frustriert auf Gott und kann das Leben gar nicht genießen. Aber was Salomo sagt, es ist eine Gabe Gottes. Gott schenkt uns jedem sein Teil und wir dürfen das genießen und uns dran freuen in der Mühe. Also die Arbeit ist hier nicht ausgeschlossen. Und schaut mal Vers 19. Der denkt nicht viel an die Kürze seiner Lebenstage, weil Gott ihm die Freude seines Herzens gewährt. Und das ist so ein Vers, den man denkt, der passt sich nicht in die Bibel rein, oder? Der hat sich irgendwie hier reingeschmuggelt. Das hört sich doch nicht richtig an. Dass man nicht an die Kürze seiner Lebenstage denkt, weil Gott ihm die Freude seines Herzens gewährt. Was meint Salomo damit? Wir haben gesehen, dass es viele üble Momente im Leben gibt. Und wenn man nur sie betrachtet, dann könnte es sein, dass nie wieder ein Lächeln bei uns zu finden ist. Aber Gott schenkt uns auch die schönen Momente, wo wir uns freuen dürfen. Nein, wir müssen nicht jede Millisekunde unseres Lebens an den Tod denken. So geistlich er sich auch anhört. Nein, müssen wir nicht. Wenn ich meine Tochter umarme, denke ich nicht an die Realität des Todes, sondern ich freue mich an den Moment. Wenn wir aber auf dem Friedhof sind, dann denke ich an die Kürze unseres Lebens. Was ist die Lehre? Ich denke, die große Frage ist, was machen wir mit Zitronen? Es gibt Leute, die, wenn sie Zitronen machen, dass sie sich darüber beschweren. Warum? Wieso? Warum muss ich in die Zitrone beißen? Andere haben den Lebensgrundsatz, naja, wenn mir das Leben Zitronen gibt, dann mache ich Limonade draus. Und die denken, das ist so, wie ich das Leben hinkriege. Andere wiederum sagen, nee, ich gebe die Zitronen zurück und sage ich, dass ich keine haben will. Die große Frage ist, was machen wir mit Zitronen? Das ist die Frage, die uns der Prediger stellt. Wie gehen wir mit diesen Momenten um, die wir eigentlich uns gar nicht gewünscht haben? Und Kapitel 3 und 5, das müsst ihr studieren, lehrt uns, wie wir mit diesen Zitronen umgehen. Erstens müssen wir feststellen, dass sie aus Gottes Hand gegeben sind, dass Gott sie uns nicht ohne Grund gibt. Und manchmal müssen wir in die Zitrone reinbeißen. Und manchmal dürfen wir tatsächlich auch Limonade draus machen. Aber wir müssen feststellen, dass Gott weiß, warum er Zitronen austeilt. Vor ein paar Tagen fragte mich meine Tochter, das war eine harte Frage, warum hat Gott mir so viel Traurigkeit gegeben? Gott ist doch lieb. Das ist die Frage. warum hat Gott mir so viel Traurigkeit gegeben? Das ist eine sehr gute und notwendige Frage. Das ist die Frage, die uns Salomo auch vor Augen führt. Warum? Die Antwort ist, weinen hat seine Zeit und lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit. Die Antwort ist, dass wir nicht wissen, warum, sondern dass wir Gott vertrauen, dass er die Sachen zum rechten Zeitpunkt uns gibt. So will ich euch ermutigen, genießt die Momente und versucht nicht alles unter Kontrolle zu haben. Wir dürfen die Sachen und die Momente aus Gottes Hand nehmen. Wir müssen nicht ständig den Dirigenten spielen und denken, wir haben alles unter Kontrolle, weil es ist eine Lüge, die uns frustriert dalässt. Erwarte nicht, dass die Geschichte deines Lebens sich immer so entwickelt, wie du es dir vorstellst, sondern vertraue dem Schreiber deiner Geschichte, nämlich Gott. Und so kommen wir zum Ende dieser Predigt. Wir haben zwei Perspektiven für wahre Lebensfreude gesehen. Erstens, wir müssen die Gaben Gottes annehmen als Gaben Gottes und nicht nur als Gaben, sondern als Gaben Gottes und nicht Selbstverwirklichung anstreben, was uns unglücklich macht. Und zweitens, dürfen wir auf Gottes Timing vertrauen, anstatt selbst zu dirigieren. Und jetzt nochmal meine Frage, dürfen Christen sich freuen? Müssen Christen sich freuen? Müssen Christen sich an geistlichen Sachen erfreuen? Müssen sich auch an ungeistlichen Sachen wie Essen und Trinken erfreuen? Ja. Nehemia 8, Vers 10 ist so passend dazu. Darum sprach er zu ihnen: Geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich würde gerne noch mit uns beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Ich bitte Gott um Gnade. Herr Jesus, danke, dass du uns das Buch Prediger geschenkt hast. Das Buch, das merkwürdig ist und so merkwürdig ist, Herr. Ich bitte dich, dass wir uns das ganze Buch merken, dass wir es verinnerlichen, dass wir es nicht aus unserem Leseplan streichen, sondern uns darauf freuen, zu verstehen, Herr, warum du das Leben so gestaltet hast, wie es ist, dass es so kurz ist. Eine Seifenblase, die einen Moment schillert und dann doch zerplatzt. Und ich bitte dich, Herr, dass wir angesichts dessen das Leben aus deiner Hand nehmen und uns freuen an dem, was du schenkst, Herr. Dass wir nicht realitätsfern sind und in irgendeiner Blase leben, sondern dass wir das Leben so annehmen, wie du es uns geschenkt hast. Herr, hilf uns, an dem zu erfreuen, was du uns schenkst und in deiner Hand zu vertrauen. Ich bitte dich, Herr, dass wir es als Gemeinde tun, dass du uns besonders in der nächsten Woche hilfst. Wenn wir versucht sind, Gaben zu Götzen zu machen, dass wir Buße darüber tun und dass, wenn wir versucht sind, unser Leben zu dirigieren, Herr, dass wir auch Buße tun und die Sachen aus deiner Hand nehmen. Ich danke dir, Herr, dass du ein Gott bist, der nicht nur geredet hat, sondern der auch uns gerne hört. Und deswegen beten wir, Herr, jetzt um Gnade für diese Woche, Herr, dass wir ein Leben mit dir leben und für dich leben und dass wir als Christen deine Freude ausstrahlen. Herr, bitte hilf uns dabei. Amen.